Was für eine Geschichte ist denn das? Eine unmögliche, unglaubliche Geschichte ist da passiert. Und ganz egal, ob du an diese Jungfrauengeburt von Maria glaubst oder nicht, die hatte schon ziemlich Explosionsgefahr. Das war eine angekündigte Teenie-Schwangerschaft, denn Maria, wissen wir, sie war ungefähr zwischen 13 und 14, also eine Sechsschülerin. Und wenn man sich so überlegt, wie damals die ganzen Gegebenheiten waren, kann man eins feststellen. Wer auch immer gedacht hat, das Leben mit Gott sei langweilig, der kennt ihn nicht. Ihr Lieben, es war folgendermaßen. Er hat richtig Nerven, dieser Gott. Also eine Frau im Nahen Osten hatte damals so viel Wert wie heute, nämlich nicht sehr viel. Die Frau war Eigentum, sie war Besitztum von einem Mann. Eben, Maria war ein Teenie, ungefähr zwischen 13 und 14 Jahren alt. Sie war verlobt, das heißt, das war eine rechtliche Geschichte. Der Mann holt sich irgendwann seine Beute ab. So war die Geschichte dazu. Wenn diese Verbindung gelöst werden sollte, da musste schon ziemlich krass was passieren. Das war nicht einfach wie heute, wo man denkt, ja gut, wir verloben uns mal, sind es ein paar Jahre und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das war, der Papa spricht mit dem anderen oder mit dem Mann und sagt, zack, ich will deine Frau. Und der sagt, okay, alles klar, gib mir so viel Kamele. Nein, Quatsch. Also irgendetwas gibst du mir und umgekehrt und dann kommt das schon gut. Und dann hat der Mann angefangen, das Haus zu bauen oder die Wohnung zu bauen und dann so. Das war eine relativ schnelle Geschichte. Wenn diese Verlobung aufgelöst werden sollte, da musste was passieren, was richtig tragisch ist. Und wenn dieses Vergehen, also zum Beispiel Fremdgehen beinhaltete, sprich die Frau wurde erwischt in flagranti mit einem Mann oder war schwanger geworden, nicht von ihrem zukünftigen, dann war es sogar tödlich. Das hieß nämlich Todesstrafe, Steinigung. Das war nicht so eine relativ simple Geschichte, okay, krass, Maria ist irgendwie schwanger geworden, ja gut, ist nicht so gut. Aber gibt ja Schlimmeres? Nee, das war dann Kopf kürzer. Das war dann den 15. oder 16. Geburtstag, überlebt sie nicht mehr. Also um es kurz zu repetieren, Gott vertraut seinen einzigen Sohn, den einzigen, den er hat, einem Teenie-Mädel an, Sechsschülerin. Ich arbeite in der Sekundarstufe. Also er vertraut das einzige, wichtigste, was er in seinem Leben hat, dieser Frau oder diesem Mädel an. Und dies in einer Situation, wo das Ganze ganz schön schnell nach hinten gehen könnte, wenn jemand erfährt, dass sie schwanger ist und nicht von ihrem zukünftigen. Die Geschichte hätte auch sehr, sehr schnell sehr kurz werden können und wir hätten die ganzen Evangelien dann nicht mehr zum Lesen zu bekommen. Und Gott hätte sich einen neuen Plan ausdenken müssen. Ich weiß, Gott ist groß, souverän und hat sich das bestimmt auch gut überlegt, was er da getan hat. Aus heutiger Sicht habe ich meine Fragezeichen. Ich finde eins, wenn wir mit Gott unterwegs sind, brauchen wir manchmal wirklich einen Herzschrittmacher. Also ich brauche das. Meine Güte, die Situation, wo er manchmal uns reinbringt. Mama mia. Also, Maria hört diesem Engel zu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Bibeltext steht drinne, nachdem er alles gesagt hat, heißt es bei ihr, und sie wunderte sich. Ich hatte, glaube ich, einen Herzinfarkt. Von den Leuten, wo ich kenne, die Engel mal gesehen haben, die sind ungefähr 4 Meter groß, also groß. Das ist zweimal mein Mann Kevin. Das ist riesig. Ich meine, ich muss ja so schon hochgucken, aber das ist dann genickstarre, wisst ihr? Also das ist wirklich bombastisch. Und ich glaube, die Stimme, die wir heute mitbekommen haben, mit dem schönen Hall, ich glaube, das ist schon was Donnerndes gewesen. Also ich wäre nicht verwundert gewesen, mir ginge der Arsch auf Grundeis. Ich hätte Angst, ich weiß nicht, was ich tun sollte und ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, mir das Ganze anzuvertrauen. Also Maria wunderte sich mit all dem, was ich gerade gesagt habe, im Hinterkopf. Wie soll das funktionieren? Ich weiß ja nicht viel über die Liebe und die Ehe, aber das funktioniert nicht. Und die wichtigere Frage ist, vielleicht in ihrem Kontext, was sagen die Leute? Und nicht nur, was sagen die Leute, sondern was tun die Leute, wenn sie das erfahren. Vielleicht noch eins vorher, was tut Josef? Was soll ich ihm sagen und wie kann man so eine unmögliche Geschichte überhaupt erklären? Dieser Engel, der mit ihr gesprochen hat, ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Engel gesehen? Ich noch nicht. Ich wäre völlig überfordert in dieser Situation gewesen, hätte mir so ein Himmelswesen irgendwie überhaupt nur angesprochen. Also sehen ist das eine, reden, schon eine ganz andere Geschichte. Eins steht fest, unsere Maria braucht Hilfe, ganz eindeutig. Aber an wen kann sie sich wenden und wem kann sie diese absolut unmögliche Geschichte erzählen? An wen kann sie sich anvertrauen und sagen, du hör mal, da ist mir was passiert und by the way, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, Hilfe. Wen kann sie fragen? Und ich bin ziemlich sicher, nach allem, was ihr dann so durch den Kopf gegangen ist, kam dann plötzlich die Erleuchtung, hey, der Engel hat doch was gesagt von Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth war keine Schulkollegin oder ein bisschen älter. Sie war sehr alt. Und ich rede von über 30. Sie war wirklich alt. Sie war schon viele, viele Jahrzehnte kinderlos. Sie war mit einem Mann verheiratet, aber sie haben nie Kinder bekommen. Und diese Frau ist schwanger geworden. Und das an sich ist schon ein absolutes Wunder. Eine Frau, die jahrzehntelang auf ein Kind gewartet hat, wird plötzlich im hohen Alter Mama. Sie war kinderlos, bis dieser Gott, der lebendig machend ist und ihr Leben liebt, ihr begegnet ist und gesagt hat, ich nehme dich mit in meine Rettungsgeschichte mit hinein. Und hat die Elisabeth ausgewählt, den Best Buddy von Jesus, nämlich Johannes den Täufer, eben als Mama zu geben. Hat gesagt, du bist jetzt die Mama von meinem besten Freund, von meinem Sohn. Maria überlegt nicht lang. Im Bibeltext steht, kurz darauf ging sie, um Elisabeth zu begegnen und zu fragen. Vor 2 Wochen bin ich in Israel gewesen, genau an dieser Stelle, wo man sagt, okay, ungefähr da war Maria, ungefähr da war Elisabeth und der Weg dahin, kann ich euch sagen, ging hoch, runter, rechts und links. Es war kein einfacher Weg. Wir wissen auch nicht, mit wie vielen Leuten Maria sich da unterwegs war, ob sie sich angeschlossen hat an einer Gruppe oder ob sie alleine losgezogen ist. Sie hatte auf jeden Fall ziemlich viel Zeit, sich zu überlegen, was genau erzähle ich dieser Elisabeth? Was genau bringe ich denn jetzt ihr? Und wo soll ich anfangen? Wann soll ich die Geschichte erwähnen? Naja, dass ich einen Engel gesehen habe und dass der mir gesagt hat, ich soll schwanger werden, aber nicht vom Josef, weil der gehört eigentlich ja zu mir. Und wie machen wir das? Ich bin ziemlich sicher, sie hat nicht so eine Argumentationslinie überlegt. Was kann ich da tun? Das lernt man in der Sekundarstufe in dem Alter. Argumentieren. Mit was fange ich an? Mit was höre ich auf? Und ich bin ziemlich sicher, dass sie alles erwartet hätte, als sie angekommen ist. Ich frage mich schon, jetzt ist sie am Dorfanfang und ist sie direkt rein? Oder hat sie gedacht, okay, ich muss mal kurz durchschnufe und überlege, genau, ich fange da an, höre da auf und dazwischen hoffe ich, dass sie mich nicht irgendwie rausschmeißt oder mich anbrüllt. Sie kommt zum Haus von dieser Elisabeth. Und ich glaube, sie hätte alles erwartet. Aber nicht, dass sie noch nicht mal ein Wort sagen kann und Elisabeth auf sie freudestrahlend zurennt und sie lobt und sagt, wie gut sie ist und sagt, ich find's cool, du bist dem Herrn begegnet und nicht nur das, der Herr ist in dir. Du bist schwanger, ich sehe das sofort, ich bin's nämlich auch. Und ich merke, da ist was. Diese Elisabeth hat sofort erkannt, dass Maria dem Lebendigen begegnet ist. Nicht nur das, sie weiß, sie ist schwanger mit diesem Gott. Genau wie heute macht Jesus damals nichts anderes. Da, wo er aufkreuzt und Leute offen für ihn sind, da passiert etwas. Da gehen Dinge in Bewegung. Es fangen Dinge neu an. Da, wo Jesus sichtbar oder unsichtbar in Situationen reinkommt, da verändert sich was. Dinge werden wieder möglich. Der Glaube wird wieder möglich. Vertrauen wird wieder möglich. Veränderung wird plötzlich wieder greifbar. Hoffnung wird möglich. Zu erkennen, was richtig und falsch ist, kommt. Und auch das Abwägen funktioniert. Da, wo man Jesus begegnet, wagen wir oder können wir neue Schritte wagen. Die Motivation ist wieder da. Und diese Elisabeth, die sagt nicht einfach, oh Maria, hey, voll cool, du bist schwanger. Nein, sie ruft. Sie ruft. Das heißt, sie ist sehr, sehr laut. Ich werde laut, naja, wenn ich Auto fahre und mich einer schneidet, dann werde ich laut. Sie wird laut, weil sie eine übersprudelnde Freude hat. Etwas in ihr drin kann es nicht mehr zurückhalten. Und sie sagt Folgendes. Wir lesen es. Können wir das lesen? Kannst du eins weitermachen? Du machst das super. Ich lege es hin. In Lukas 1 lesen wir, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass ich, die Mutter meines Herrn, mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Elisabeth ruft Maria zu, wie glücklich sie sich schätzen kann, dass sie geglaubt hat, was dieser Engel ihr gesagt hat. Und warum ruft Maria, die Elisabeth, das? Maria hatte eine Begegnung mit diesem Engel. Aber nur eine Begegnung mit einem Engel heißt nicht, dass du auch gleich daran glaubst. Also ich glaube ziemlich dolle, heute würde man sich überlegen, ich glaube, ich habe zu viel Alkohol getrunken oder anderes. Ich habe nicht genug geschlafen und ich glaube, ich habe gerade einen Tagtraum. Ich weiß nicht, ob du wirklich dir überlegen könntest, ja, das ist wahr, was hier gerade passiert, real, was hier gerade kommt. Sie hat diese Begegnung und nur weil sie eine Begegnung hat, heißt es nicht, dass sie gleich glauben muss. Denn im Glauben ist es relativ einfach. Du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Und Maria hat sich dafür entschieden. Sie hat sich entschieden, diese Geschichte zu glauben, die da kommt. Maria hat sicherlich alles andere erwartet, was da kommt, aber bestimmt keine Beglückwünschung von ihrer fernen Verwandten. Ich glaube, die ganze Unsicherheit auf dem ganzen Weg, der sie geprägt hat, ist gegangen, als sie bei Elisabeth war und das gehört hat, was sie sagte. Sie ist gegangen und hat ein überwältigendes Lob an Gott ausgelöst. Eine bisher absolut unbedeutende Frau wird plötzlich zu einer sehr zentralen und tragenden Figur in der größten Rettungsaktion, die Gott jemals auf der Erde getan hat. Und es bricht aus ihr heraus. Gott hat Großes an mir getan. Und sein Name ist heilig. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es geht allen, die ihn fürchten. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Es jubelt mein Geist über Gott, meinen Retter. Meine Niedrigkeit hat er angesehen und für alle Zeit preisen mich selig alle Geschlechter und er hebt seinen Arm, fegt die Mächtigen fort, stürzt die Stolzen vom Thron, richtet auf die Unterdrückten, er macht Hungernde satt, schickt die Reichen fort. Oh, er denkt an sein Volk, so wie er es verheiße. Gott hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er hat Namen, hört niemals, niemals ab. Es geht allen, die ihn fürchten. Das Magnifikat wurde geboren. Das ist der Lobpreis der Maria. Und wir haben gerade eine Vertonung davon gehört. Und Der heilige Benedikt hat es später aufgenommen in den katholischen Kanon hinein und sagte, hey, in Klöstern und so weiter wird das jeden Tag am Abend gebetet. Die Menschen beten den Lobpreis der Maria und klingen ein in diesen Lob, dass Gott weiß, was er tut. Dass er es damals wusste und heute genauso. Sein Erbarmen nicht aufhört, sondern erst angefangen hat. Und dass er weiß, wem er große Dinge anvertraut. Und dass es nicht immer die Großen und Lauten sind, sondern auch die Leisen und Unscheinbaren. Ich habe es euch mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Nein, Quatsch, ist nicht wichtig, dass ihr es nicht lesen könnt. Ich habe es hier gehört. Eins fällt ganz besonders auf bei diesem Lobpreis der Maria. Es ist nicht einfach ein neuer Song entstanden. Sie hat Dinge genommen und Zeilen genommen und Beschreibungen genommen, die im ganzen Volk Israel total bekannt waren. Fast jeder Vers hat mindestens einen Querverweis auf Schriften aus dem Alten Testament. Fast jeder Vers weiß genau, wo dieser Teil steht und wo er herkommt. Und das waren ziemlich spannende Geschichten, die da zu tragen kommen. Und einige davon wurden von Frauen gesungen. Zum Beispiel war da die Miriam, die ist im 2. Mose wird die erwähnt. Die Miriam, das war die Schwester von Mose. Und sie hat gerade erlebt, wie Gott ein ganzes Volk aus der Sklaverei herausführt, durch ein großes Meer hindurchführt und noch die Feinde besiegt hat. Und sie kann nicht anders, als in diesem Moment Gott zu loben. Die Hanna ist im 1. Samuel 2, wird sie beschrieben. Und die Hanna war, wie auch die Elisabeth vor der Geschichte, wie ich gerade erzählt habe, kinderlos. Damals eine ganz schwierige Situation. Du brauchtest Leute, die dich versorgen und du brauchtest auch, du brauchtest eben eine Familie. Und sie geht ins Heiligtum nach Shiloh und geht dorthin, das war damals ein heiliger Ort, und betet und sagt, Gott, ich möchte diesen Sohn haben. Und wenn ich einen Sohn habe, dann gebe ich ihn dir zurück, indem er Priester wird. Ich weiß, dass das gut kommt. Und der Priester kam raus und sagte, was machst du da? Er dachte, sie wäre betrunken, weil sie so vor sich hingebrabbelt hat, was man nicht verstanden hat. Und sie sagte, ich bete und ich möchte ein Kind. Und der Priester sagt, alles klar, du kriegst es. Nächstes Jahr um diese Zeit kommst du wieder mit einem Baby im Arm. Und weiter geht's mit der Deborah, die auch ebenfalls ein Lied singt über einen Sieg von Feinden, der absolut unmöglich schien. Und eine Frau, Jael, hat den Wendepunkt gebracht. Und sie besingt in diesem Lied die Stärke Gottes und das Eingreifen Gottes. Auch dann, wenn man denkt, alles ist nutzlos und ich werde unterdrückt und ich habe keine Chance, irgendwo wieder rauszukommen. Und natürlich gibt es noch Teile aus den prophetischen Büchern wie Habakuk und Jesaja. Aber natürlich auch von dem Songbook schlechthin der damaligen Zeit, nämlich die Psalmen. All das steht dort in diesen kurzen paar Versen drinne von der Maria. Die Maria hat sich eingeklinkt in eine ganz große Geschichte hinein, wo Gott mit seinem Volk schon unterwegs ist, mit den Juden. Sie haben damals angefangen, vor vielen, vielen, ganz, ganz vielen Generationen und gingen durch, bis heute hindurch. Maria hat das Rettungshandeln Gottes in ein Lied verpackt. Und nutzte Worte, die das Volk damals kannte. Es war nichts Neues in dem Sinne, aber die Zusammensetzung eben schon. Und ein starkes Stück. Das Lied von der Maria hat große Tragweite von der Geburt Jesu und nimmt den Leser mit hinein in die Größe davon. Mit dem Wissen im Hintergrund, dass es nicht einfach nur eine spontane Eingebung war, sondern das, was vorher schon gesprochen worden ist, Traditionen weitergenommen worden sind, ist es was sehr, sehr Großes, was da passiert ist. Das Lied von der Maria verbindet die Vergangenheit, beschreibt die Gegenwart von ihr und zeigt aber auch, was kommen wird. Das Erbarmen Gottes hört niemals auf. Es hat damals begonnen. Ich erlebe es heute, sagt Maria, und es geht weiter bis nach morgen. Und weit darüber hinaus. Sie reiht sich ein in eine große Geschichte. Und das Schöne ist, die Geschichte hört da nicht einfach auf. Bei den Juden, weil Gott war der Gott der Juden, damals bekannt als, hey, er ist einfach Jehova, er ist einfach da. Gott hat beschlossen, oder Jesus hat beschlossen mit ihm zusammen, ich möchte die ganze Welt erreichen. Und ich möchte, dass die ganze Welt von mir hört. Und nicht nur das, ich wünsche mir, dass sie alle meine Kinder werden. Das heißt, wir haben Möglichkeit, heute noch nicht mehr Fremde zu sein, sondern in eine Familie hineinzukommen, in Reich Gottes zu kommen, in das Volk hineinzukommen, was er sich überlegt hat zu machen. Wir dürfen Teil von dem Ganzen sein. Wir müssen nicht einsam irgendwo anders sein, wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Wir dürfen wissen, dass dieser Gott an unserer Seite ist, der Schwache tröstet und sehr genau sieht, was die Mächtigen macht und es nicht alles zulassen wird oder irgendwann verhindern wird. Die Zusagen, die Gott den Gründungsvätern damals gegeben hat, hat bis heute Bestand. Und wer die Bibel schon weitergelesen hat, weiß, irgendwann kommt Ostern und vorher der Karfreitag, gut 30 Jahre später, hat die Frau, die dieses Loblied gesungen hat, zugesehen, wie das, was in ihrem Körper herangewachsen ist, grausam umgebracht worden ist. Wie dieser Sohn, den sie bekommen hat, obwohl sie nicht gefragt hat, ihn erzogen hat und aufwachsen hat sehen, wie er am Kreuz gestorben ist. In einem Osterobservatorium heißt es, aus, 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 alles ist aus. Nichts mehr da. Aber nicht mit unserem Gott. Er ist widerspenstig. Und seine Hoffnung ist starrsinnig und sie ist definitiv hartnäckig. Dieser Jesus ist nicht tot zu kriegen, weder verbal noch physisch. Er steht nach 3 Tagen wieder auf und hat den Tod getötet. Er hat alles überwunden, dass die Menschen, die an ihn glauben, diesen unmöglichen Glauben an diesen Jesus haben, mit ihm ins Reich zu Gott kommen. Er lebt auch genau heute noch. Und seine Botschaft ist relativ einfach. Sie lautet nicht, ich nehme den Lautesten und Stärksten, sondern ich gucke auch auf die Niedrigen, die Kleinen und die Leisen. Ich arbeite gerne mit allen zusammen. Ich bin für alle Menschen gekommen, um sie, damals wie heute, aus der Gefangenschaft rauszuholen, aus destruktiven Mächten herauszuführen, in ein Reich, was ich schon am Bauen bin. Da möchte ich sie haben, ich möchte sie versammeln zu mir. Ich will ihnen Leben schenken und Zukunft schenken und ein Zuhause schenken, einen Sinn schenken. Er lädt Menschen wie Maria ein, den unmöglichen Glauben zu glauben. Und diese Einladung oder dieses Vorbild, was wir heute haben von Maria, was wir noch haben, von was wir gehört haben, was wir gelesen haben, das gilt genauso für heute. Wir alle sind eingeladen, diesem unglaublichen Gott diesen unmöglichen Glauben zu schenken. Und wenn das was für dich ist und du das noch nicht gemacht hast, dann bete gern mit mir. Und Gott, ich möchte dir danken, dass du weißt, wer ich bin. Ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du die Liebe selbst bist. Ich danke dir, was du weißt, wo ich herkomme und wo ich hingehen werde. Ich danke dir, dass du siehst, was ich alles getan habe, was gegen dich und dein Reich geht. Und ich danke dir, dass du Vergebung anbietest und dass ich sie nehmen darf. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, in eine sehr fragile Situation hinein, mit dem Ziel, Leben zu schenken. Ich danke dir, dass auch ich das Leben annehmen darf, was du mir entgegenstreckst. Die Hand ergreifen. Und ich möchte wie Maria sagen, diesen unmöglichen Glauben, der soll auch mein Glaube sein. Und von heute an will ich dir folgen. Das tun, was du sagst. Und dir folgen, wo du hingehst. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, dann herzlich willkommen in der Familie Gottes. Komm gerne noch danach auf mich zu. Ich feiere mit dir. Für all die, die das schon länger kennen und die ganze Geschichte kennen und Maria sicherlich nicht zum ersten Mal gehört haben, dieser unmögliche Glaube, das muss man manchmal wegklammern, weil dann wird es nämlich möglich. Den brauchen wir jeden Tag. Und jeden Tag gibt es diese Entscheidung, glaube ich das oder glaube ich das eben nicht? folge ich diesem Gott nach oder mache ich es eben nicht? Und ich lade dich ein, auch da mit mir zu beten. Wieder neu an ihn dran und ihm nachzugehen. Und Papa, ich danke dir, dass du mit mir bist. Dass du genau weißt, was kommt. Dass du siehst, was war. Dass deine Geschichte nicht fertig ist, sondern weitergeht. Ich danke dir für all das, was in meinem Leben so gut gelaufen ist. Und für all das, was noch kommt, da bitte ich dich drum. Ich danke dir, dass du liebst und mich befreit hast. Und ich will dir einfach sagen, ich entscheide mich wieder ganz neu, mit dir zu gehen. Die Maria soll auch mir Vorbild sein, in unmöglichen Situationen dir zu vertrauen. Nicht groß zu hinterfragen, was du tust, sondern zu wissen, du machst es gut. Du meinst es nicht nur gut, du machst es gut. Ich danke dir für dein Dasein, Dransein und Vorwärtsgehen. Ich liebe dich und bin gern mit dir unterwegs. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist wieder ganz neu, frisch und fröhlich frei da. Du hast jetzt Möglichkeit, in den nächsten Liedern Antwort darauf zu geben. Es tut gut, Dinge auch auszusprechen, den ganzen Körper mit einzubeziehen, indem man zum Beispiel aufsteht. Zu sagen, hier bin ich und hier stehe ich und nichts wird mich verhindern, irgendwo anders hinzugehen. Ich bleibe hier bei dir mit dem Fokus auf ihn. Auf geht's!